Es kommen eine ganze Menge Bibelworte, sind schon eine ganze Menge gekommen. Drei Bibelworte stehen ja so ganz besonders im Mittelpunkt nachher für die drei Täuflinge. Es sind ihre Taufworte, die sie sich alle drei selber ausgesucht haben. Ich kann natürlich nicht über alle drei predigen, das ist klar. Aber ich habe ein Wort gefunden im Alten Testament, das so recht zusammenfassen kann, was wir nachher den Täuflingen zusprechen werden. Es ist ein Satz aus dem Alten Testament, aus dem Buch des Propheten Jesaja, Kapitel 43 und der erste Vers. Wir sehen ihn jetzt gerade hier an der Folie. Und darin heißt es: Und nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat, Israel, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Ich denke, dass dieser Vers ganz gut zusammenfasst, um was es heute hier geht. Ein wunderschöner Vers. Wer hat ihn nicht gerne als Taufspruch so über seinem Leben? Er ist ganz weit oben in der Beliebtheitsskala der Sätze aus dem Alten Testament. Viele kennen ihn. Und wir können ja heute einmal so über das Thema Taufe nachdenken, Licht dieses Verses, und darüber, welche Bedeutung das hat, wenn Christen sagen, Jesus lebt, alles wird gut. Dabei kann eben dieses Wort helfen. Wir müssen allerdings wissen, was wir tun, wenn wir das tun. Jesaja 43, den Aufmerksameren unter euch wird es nicht entgangen sein, dass hier natürlich nicht Christina angesprochen ist und auch nicht der Till oder der Tobias, sondern das ist ein Wort, in dem Israel angesprochen ist. Israel und Jakob, es ist ein Wort aus dem Alten Testament. Und das Alte Testament ist kein fromme Sprüche-Steinbruch, wo man sich so gerade das rausklopfen kann, was einem gerade gefällt. Erstmal, wie gesagt, ist Israel angesprochen und Jakob. Und Jakob ist nur ein anderer Ausdruck für Israel. Ein Volk, das auch heute noch besteht, ein Volk, das auf eine Person, auf einen Vater, eine Vatergestalt zurückzuführen ist, den Jakob, den wir aus den Geschichten im ersten Buch Mose kennen. Also es ist nicht einfach so für jeden. Es gilt für Israel, das Volk, das sich dadurch auszeichnet, dass Gott einen Bund mit ihnen geschlossen hat. Gott hat sich mit diesem Volk verbündet. Und seit Jesus gibt es einen Bund, den Gott schließen möchte mit jedem, der sein ganzes Leben in die Hand Jesu legen möchte, der ihm vertrauen möchte, der an Jesus Christus glauben möchte. Den zweiten Bund, den Christen den neuen Bund nennen oder das Neue Testament. Und dieser zweite Bund, der ist noch viel intensiver als der Bund, den Gott mit Jakob geschlossen hat. Viel intensiver, viel umfassender. Also, wenn die Aussagen, die wir hier sehen, schon auf Israel zutreffen, um wie viel mehr müssen sie dann heute auf jeden zutreffen, der an Jesus Christus als seinen Herrn und seinen Retter glaubt. Deswegen darf ich dieses Wort jetzt auf die drei Täuflinge beziehen und darf sie auch auf mich beziehen. Hier sind mehrere Themen angesprochen. Das erste Thema ist das Thema Schöpfung. Denn es heißt ja, nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat, Israel. Schöpfung. Erst ist nichts da, dann ist etwas da. Etwas, was lebt, was pulsiert. Ein Wesen, ein Mensch, ein Volk. Die Bibel beschreibt Schöpfung als nichts Zufälliges. Die Bibel beschreibt Schöpfung als einen ganz bewussten Vorgang. Da ist einer, der diese Welt geschaffen hat. Da ist einer, der uns Menschen geschaffen hat und der dieses Volk Israel geschaffen hat. Da ist einer, der auch Menschen neu schafft in Jesus Christus. Ein kreativer, durchdachter Vorgang. Und das ist der Unterschied, der wesentliche Unterschied zur Evolutionstheorie. Gar nicht mal die Zeiträume, sondern eben, dass der Mensch seine Existenz nicht der Tatsache verdankt, dass ein Schimpanse irgendwann einmal sauer gewordene Dickmilch zu sich genommen hat und dann ein Mutationssprung kommt. Sondern, dass wir Menschen alle, jeder von uns, eine unverwechselbare persönliche Planung Gottes darstellt. Jeder. Gott hat schon eine Geschichte mit jedem Menschen, mit jedem, der hier sitzt, einerseits, als er uns erdachte und schuf. Andererseits, und noch wichtiger, Israel wird hier angesprochen, und zwar auch mit Jakob. Das müssen wir uns vor Augen halten, dass das Leben von diesem Mann, Jakob, der später Israel heißt, in zwei Teile eigentlich zerfällt. Ein Teil, bevor er die Wende seines Lebens erlebte, seine Begegnung mit Gott, da hieß er Jakob, und ein Teil, der Teil danach, den er mit Gott sehr bewusst lebte, wo er den Namen Israel, Gottesstreiter, trug. Und auch Jakob, der Unerlöste, ist eine Schöpfung Gottes. Und damit klingt an, die Geschichte von diesem hinterlistigen Schleimer, der seinen Bruder reingelegt hat, die Geschichte von diesem Muttersöhnchen, auch das ist in Gottes Hand, musste durch seine Hand hindurch. Und Gott hat ihn zum Stammvater und zum Namensgeber von dem Volk Gottes gemacht. Also nicht nur meine Erbmasse, meine Gene sind durch Gottes Hand gegangen, sondern auch meine Heilsgeschichte, auch, dass ich Jesus kennenlernen durfte, dass es zu einer Wende in meinem Leben gekommen ist, auch, dass ich vollendet werde und einmal bei Gott sein werde. Meine ganze Geschichte, eure ganze Geschichte ist komplett mit Vergangenheit und Zukunft durch die Hände Gottes gegangen, der eure Hoffnung ist. Ihr habt diesen Gott erlebt. Er hat angefangen, euch neu zu machen. Und weil das so ist, gilt eben das, was hier steht. Fürchte dich nicht. Das ist nicht nur ein frommer Spruch, sondern ist gut begründet. Weil dieser geniale Gott euch geschaffen hat. Weil dieser geniale Gott euer Leben komplett in der Hand hat. Deswegen gilt das, fürchte dich nicht in allen Situationen eures Lebens. Denn was er angefangen hat, bringt er auch zu Ende. So genial er sich euch ausgedacht hat, so genial bringt er alles zu einem guten Ende. Nicht so wie wir. Wir fangen viele Sachen an und manches bringen wir eben nicht zu Ende. Gott ist anders. Auch wenn es in eurem Leben mal durch Feuer und mal durch Wasser geht. Man kann ja nicht immer nur mit Wasser schwimmen, manchmal geht Wasser auch gegen an. Thema Schöpfung. Zweites Thema, Erlösung. Erlösung, das ist eine Vokabel, manchem geht sie ziemlich leicht über die Lippen, andere hat da so seine Probleme mit, ob die Leute, die damals dieses Wort gehört haben, das so toll fanden, der dich erlöst hat. Wir müssen uns vorstellen, dass die Israeliten eine nationale Katastrophe erlebt haben. Jerusalem wurde erobert von den Babyloniern und sie wurden nicht nur von fremden Leuten beherrscht, sie wurden auch aus der Heimat entfernt und irgendwo ganz woanders angesiedelt. Im heutigen Irak, in der Fremde. Und dann vergingen die Jahre und sie erlebten ungefähr das, was so die Flüchtlinge in Deutschland erlebten, die aus Ostpreußen und Schlesien und sonst woher gekommen sind, sich angesiedelt haben in Bayern, im Rheinland. Man richtet sich ein in der neuen Umgebung, man schafft es so, eine neue Existenz zu bauen, ein kleines Häuschen zu bauen, Garten auch dabei, vielleicht auch ein Auto. Und plötzlich irgendwann, ja, hat man das Gefühl, wir sind wieder wer, wir sind nicht mehr die Flüchtlinge von früher, sondern ja, wir gehören dazu. Und die Botschaft von den Propheten hat eingeschlagen wie eine Bombe, denn sie verlangt nach Aufbruch. Erinnert euch an eure Wurzeln und ihr braucht Erlösung. Ihr könnt euch nicht selber einen neuen Namen machen. Ihr habt schon einen Namen. Ihr braucht Erlösung. Grundsätzliche Veränderung. Verlasst den eingefahrenen Weg als Neubabylonier und erinnert euch daran, dass ihr Erlöste seid. Erlösung heißt, sich ja mal loslassen, sich selber loslassen von den Werken, die man getan hat, von dem, was man erreicht und geschaffen hat, sich ganz auf Gott und sein Wort verlassen. Erlösung heißt, es ist alles gut, weil das Lösegeld bezahlt ist. Also steht von diesem Wort her nicht meine Leistung im Vordergrund und wer ich bin, sondern Jesus steht im Vordergrund, der einen teuren Preis bezahlt hat, um uns zu erlösen. Am Kreuz ist er gestorben für jeden von uns. Und die erste Gemeinde, das war eben eine Gemeinde nicht mit der Creme der Gesellschaft, mit den ganz Großen, sondern eine Gemeinde von unten. Ganz einfache Leute, die, wenn sie auf sich selber schauten, gar nichts darstellten. Wo kann man Gottes Liebe sehen? Wo wird sie sichtbar? Wird sie darin sichtbar, dass ich eine Existenz habe, dass ich mir was aufbauen kann? Nein. Wird sie sichtbar, dass ich immer gesund bin und nie ins Krankenhaus brauche? Nein. Die Liebe Gottes in Jesus Christus wird sichtbar am Kreuz. Da allein. Nur die Liebe am Kreuz, die hat das Zeug, mich zu erlösen. Mein Leben neu zu machen. Nur diese Liebe hat das Zeug, dass es anders wird in meinem Leben. Und dass sich meine ganzen unguten Bindungen und Verhältnisse auflösen können. Also, erstes Thema Schöpfung, zweites Thema Erlösung, drittes Thema Name und wem ich gehöre, das hängt damit zusammen. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein, spricht Gott. Freunde der Bundesliga freuen sich und atmen auf, denn bald geht es wieder los. Ich habe mal im Internet geguckt, wann es ist, ich wusste das gar nicht, aber ich habe einen Volltreffer gelandet, am 21., also nächsten Samstag. Dann geht die neue Saison los. Manche Menschen freuen sich auf die Begegnung zwischen Werder und Bayern am Samstag um 18 Uhr, glaube ich. Es kann losgehen, denn die Transfersumme ist überwiesen und die ganz großen Mannschaften fahren richtig tolle Leute dort auf. Aber es kann auch bei euch losgehen. Ich taufe euch auf den Namen Gottes, des Vaters von Jesus Christus. Und das ist nicht einfach nur so eine fromme Formel, sondern das ist so ein Begriff, der kommt aus der Bankensprache, ganz weltlich. Auf den Namen von heißt auf das Konto von gebucht. Ihr werdet auf das Konto Gottes gebucht. Gott hat euch in seinem Kader und eure Namen sind ihm unvergesslich. Christina, Tobias und Till, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Und ihr könnt davon ausgehen, dass er ihn, deinen Namen, euren Namen nie vergessen wird. Denn er hat euch teuer eingekauft. So schreibt Paulus das viele, viele Jahrhunderte später in seinem ersten Korintherbrief. Teuer eingekauft. Was heißt das praktisch? Das heißt praktisch für mich, ich kann aufhören, ständig und immer nur mich um mich selber zu kreisen, weil ich mir einen Namen machen will. Ich kann aufhören, einer zu sein, der nur sich selber gehört, der nur an sich selber denkt, der nur für sich selber sorgt, der immer und ständig sein eigenes Wohlergehen im Blick hat, seine Ehre, seine Ruhe oder was auch immer. Denn letztlich weiß ich, wenn ich das tue, werde ich es nie erreichen. Keiner hat es je erreicht, der das so versucht hat. Er dreht sich wie eine Schraube, die sich immer um die eigene Achse dreht, immer nur fester und fester und fester und am Ende bewegt sich gar nichts mehr. Diesen neuen Namen, das heißt, ich darf Aufträge Gottes annehmen, die mich herausfordern. Ich kann mutig sein, gegen den Strom schwimmen. Ich kann mich zu dem bekennen, der Dreh- und Angelpunkt meines Lebens ist. Ich darf es wagen, Gesprächen im Bekanntenkreis eine riskante Wendung zu geben, mal zu gucken, was passiert. Ich kann es wagen, finanzielle Dinge zu entscheiden, die in meinem Umfeld nur Kopfschütteln hervorrufen und doch ein Hinweis sind, dass mein Herr ein Gott ist, der lebt. Ich weiß, dass ohne den Willen meines Vaters im Himmel kein Haar von meinem Haupt fallen kann. Es werden viele Haare von meinem Kopf fallen, aber keins ohne den Willen meines Vaters im Himmel. Und ich kann vielleicht mich durchringen, auch zu den schweren Dingen meines Lebens. Weil ich weiß, dass ich sie an der Hand Gottes und mit seiner Hilfe bewältigen kann, dass mit seiner Hilfe alles gut wird. Es muss mir alles zum Besten dienen. Das ist jetzt nicht ein Wort von mir, auch wieder ein Wort aus der Bibel, denen, die Gott lieben müssen, alle Dinge zum Besten dienen. Und es sind nicht alle Dinge immer nur gut und angenehm. Und viertens, und das ist das Entscheidende, meinen Namen kann er nicht vergessen. Das ist unmöglich, denn er steht im Buch des Lebens. Amen.